So, Geschwister, wir möchten heute unsere Predigtreihe fortsetzen. Endzeitkompass Teil 3, Zukunft, Gemeinde und Religionen. Am Anfang möchte ich etwas zitieren von William Booth. Das ist der Gründer der Heilsarmee. Der hat vor über 100 Jahren etwas gesagt, was aktuell ist. Er sagt: Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Leider hat der Mann in allem, was er sagt, recht. Das ist eine Diagnose 2020. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, dass wir uns über die Zukunft, was die Bibel sagt, auch gerade über die Gemeinde und über die Weltreligion, uns mal Gedanken machen. Die Gemeinde ist ja die Herausgerufene, die Ekklesia, die Herausgerufene und steht seit neutestamentlicher Zeit für die Gemeinschaft der Christen. Wir können zum Beispiel eine Bibelstelle mal lesen, Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Das ist eine Aufgabe innerhalb der Gemeinde. Das Lösen in einer Gemeinde bedeutet nichts anderes als auch die Vergebung auszusprechen, das, was dann bereinigt wird. Das ist etwas Wunderbares, dass wir in der Gemeinde auch zusammenkommen dürfen, der Sünder. Also wir sind keine vollkommenen Leute. Wir sind in Jesus Christus vollkommen, in dem, was er für uns getan hat. Aber in unserem Fleisch werden wir bis zu unserem letzten Atemzug immer noch zu kämpfen haben mit Sünde. Die Gemeinde, der Beginn der Gemeinde, der Startschuss der Gemeinde war Pfingsten, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 12. Ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen euch immer vorlesen, die könnt ihr gerne nachschlagen. Das war sozusagen der Startschuss der Gemeinde. Seitdem gibt es Gemeinde. Davor gab es Gläubige, gerade auch unter Israel. Aber seit Apostelgeschichte Kapitel 2 gibt es die Gemeinde. Und zwar das große Geheimnis ist, dass Juden und Nationen, also Nichtjuden, zusammen diesen einen Leib bilden. Und wir arbeiten ja momentan die Apostelgeschichte durch und wir merken, dass es besonders auch dem Volk Israel ganz schwer gefallen ist, das zu verstehen, dass Nichtjuden auch teilhaft geworden sind an dem neuen Bund, der ja an erster Stelle für Israel war und ist. Und wir sind nur hineingenommen worden dadurch, dass Israel als Volk, als gesamte Masse, sage ich mal, den Herrn nicht angenommen hat. Es waren eine kleine Zahl der Leute, die sich auch damals bekehrt haben. Gott sei Lob und Dank ist auch heute noch eine Zahl von Juden, man nennt sie messianische Juden, Juden, die Jesus als ihren Christus erkannt haben. Und die Zahl wächst, darüber freue ich mich. Und Paulus sagt, dass in Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Da schreibt er von diesem Geheimnis, dass wir jetzt sozusagen mit dazugekommen sind. Wir waren, sagt er, wir als Nation waren ohne Hoffnung. Wir hatten keine Bünde, nichts. Aber dadurch, dass Israel den Herrn als Gesamtheit nicht erkannt hat, sind wir mit hineingenommen worden. Und er ist unser Friede. Diese Umzäumung, die Zwischenwand der Umzäumung ist abgebrochen. Man muss wissen, damals im Tempel gab es dort eine Umzäumung. Das hatte bis zu einem gewissen Punkt durften die Nichtjuden dort sich nahen, den Tempel. Aber dieser Zaum war dann Stopp. Nur die richtigen Juden, die durften dann im Tempel weiter nach vorne gehen. Und dieses Bild nimmt Paulus und sagt, diese Umzäumung, diese Trennung ist jetzt aufgehoben. Auch die Nichtjuden dürfen die tiefste Gemeinschaft mit Gott, den Herrn, haben. Das ist etwas Großartiges, das ist eine wunderbare Sache. Und Paulus sagte in Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 4 bis 6, es ist ein Geheimnis. Das heißt, kein alttestamentlicher Prophet wusste, was die Gemeinde ist. Keiner. Paulus wurde es offenbar. Paulus hat Gott offenbart, dass die Gemeinde das große Geheimnis ist, dass Juden und Nichtjuden zusammen diesen Leib des Herrn bilden. Und das ist etwas Großartiges. Wie lange wird diese Zeit dauern, bis der Herr Jesus Christus die Gemeinde entrückt? Dazu werde ich nachher noch was sagen. So, und diese Gemeinde ist entstanden seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und sie dauert so lange an, bis unser Herr Jesus Christus in den Wolken, nicht auf dem Ölberg, das ist die zweite Wiederkunft, sondern bei der ersten Wiederkunft in den Wolken und wir ihnen entgegen, bis dahin ist die Gemeindezeit. Bis dahin sammelt der Herr überall Menschen, die dann den Leib des Christus bilden oder auch die Braut des Herrn Jesus. Und im Römerbrief wissen wir, dass es eine Vollzahl gibt, eine Zahl, die nur Gott kennt. Und wenn der letzte Mensch sich bekehrt, und das weiß keiner von uns, das kann sein, dass sich jetzt irgendwo jemand bekehrt und die Zahl ist voll, dann kommt der Herr wieder. Das ist Gemeindezeit. Und für diese Gemeindezeit ist etwas vorausgesagt. Und weil wir in einer Zeit leben der unglaublichen Verführung, das ist eine Zeit, die hat der Herr schon vorausgesagt. In Matthäus 24, Vers 4 und 2, lese ich uns mal kurz. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, in die Irre führe. In Vers 2, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Die Jünger waren beeindruckt von dem Tempel und der Tempel war unglaublich. Ein unglaublich schöner Tempel. Und Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und leider hat sich das 70 nach Christus durch den römischen Feldherrn Titus leider wortwörtlich so erfüllt. Der Tempel wurde platt gemacht und dieser schöne Bau fiel in sich kaputt. Der Herr hat seine Hand hinweggenommen. Und Jesus sagt, die Jünger sagten, wann kommst du? Wann baust du das Reich Israel auf? Das Königreich, und er sagt, sieht zu, dass euch niemand verführe. Das Erste, was der Herr sagt, ist, es wird Verführung passieren. Und in dieser Zeit leben wir en masse. Und es wird immer schlimmer. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3, da sagt Paulus, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Hier sieht Paulus schon den Antichristen, der kommt. Und er sagt, dieses Ganze passiert nicht, ehe er dann kommt, aber davor sagt, lasst euch von niemandem verführen. Das heißt, die Bibel sagt, bevor diese Zeit kommt, bevor dieser Antichrist auch auftreten wird, wird die Verführung unglaublich zunehmen. Es gibt noch eine Bibelstelle in Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Jesus sagt, passt auf, die kommen nicht als Wolf, sondern die kommen als Schaf verkleidet. Ja, die kommen fromm. Der Teufel kommt in der Endzeit als Schaf. Der Antichrist selbst wird das Lamm nachahmen. Aber nicht das Lamm des Herrn Jesus Christus, aber er will ihn nachahmen. Ja? Müssen wir aufpassen. Jesus sagt, innerlich sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen. So bringt jeder gute Baum und gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wir müssen auf das Leben der Menschen auch achten. Es gibt sogenannte selbsterwählte Propheten und große Wunderheiler. Und leider haben die schon sehr viel Schande über den Namen des Herrn Jesus gebracht, indem sie die Leute wirklich hinters Licht geführt haben. Es wurden große Versammlungen gemacht, man hat viele Geldbeträge gesammelt und hat sie in die eigene Tasche gesteckt. In Amerika und woanderswo gab es große Prozesse. Es ist traurig, dass die Welt in vielen Punkten dort recht hatte. Da haben Gläubige sich bereichert. Eine ganz große Irrlehre, besonders das Wohlstandsevangelium, was eine völlige Irrlehre ist, wo behauptet wird, wenn man mit Jesus lebt, dann hat man auch viel Geld. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch Geld haben darf, wenn man mit Jesus hat. Das ist wieder was ganz anderes. Aber es stimmt einfach nicht, dass diese Behauptung dort aufgestellt wird. Und da sind große Leute, die viele Leute verführen. Und Jesus sagt weiter in den Vers 21 Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, da steht viele. Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Wenn wir jetzt sehen, geweissagt, Wunderwerke, Dämonen ausgetrieben, sind unsere Brüder. Was sagt Jesus? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Leute, das ist noch kein Zeichen, dass irgendwo etwas passiert, Krankenheilung. Der Teufel kann auch heilen. Es gibt viele Leute, die gehen zu einem Besprecher, lassen sich die Gürtellose besprechen und die ist weg. Und manche sagen, das ist Unfug. Nein, das ist kein Unfug, das können die. Die Bibel sagt das deutlich, dass auch der Satan Wunder vollbringen kann. Beim Auszug aus Ägypten, da konnten die Priester der Ägypter, die waren von dämonischen Mächten belastet, sage ich mal. Die konnten auch, nicht alle, aber viele Wunder auch tun. Das ist kein Zeichen, wenn da irgendwas passiert, ja. Und da müssen wir einfach aufpassen. Die Bibel sagt hier, sagt der Herr Jesus, seid wachsam. Und wir lesen in 2. Korinther Kapitel 11, in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 und 15. Und kein Wunder, sagt Paulus, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Der Satan selbst, Luzifer, habe ich uns eine Bibelarbeit gehalten. Er war selbst mal ein Lichtengel, Luzifer. Ja? Also der weiß, wie man sich verstecken kann. Der weiß, wie man so tut, als wenn man fromm ist. Der kann wahrscheinlich Lobpreis besser singen als du und ich. Denn der war eines Tages vor dem Thron damals, vor dem Sündenfall, vor der Katastrophe, vor der Auflehnung Gottes. Er war ein Cherub. Ja? Er war in der Gegenwart Gottes. Der weiß, wie man Gott anbetet. Deswegen seien wir da vorsichtig. In Galater Kapitel 2, Vers 4, da steht noch etwas. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus haben, zu belauern. Ja, beklauen auch. Damit sie uns in Knechtschaft brächten. Paulus sagt, es sind auch damals schon falsche Brüder, haben sich eingeschlichen in die Gemeinde. Und das ist auch heute so. Es ist nicht alles Christ, was sich Christ nennt. Und es gibt viele Bücher in christlichen Buchhandlungen, die müsste man verbrennen. Sage ich euch so, wie das ist. Irrlehre hoch tausend. Ja? Aber man kann damit Geld machen. Heutzutage, wenn man die meiste Lektüre anschaut in den christlichen Verlegen, das ist Wasser. Ja? Das ist ganz seichte Kost. Nichts gegen Max Lucado, der hat bestimmt auch einiges gut geschrieben, aber das ist alles nur Liebe geprägt, nur von der Liebe, von Gnade, von Liebe, Liebe. Keine Buße, keine Heiligkeit, kein gerechter Gott. Ein Gott des Zornes gibt es da gar nicht, den haben sie rausgeschmissen. Da bastelt man sich seinen Zuckergott. Aber Gott ist nicht nur Liebe und Gnade, das ist er auch. Ja? Und diese Dinge sind einfach da. Falsche Brüder haben sich eingeschlichen. Und auch heute in den Gemeinden ist so mancher, der sich Christ nennt, kein wiedergeborener Christ. Sind Leute, die sich einschleichen, die Leute verführen und sie kommen fromm. Merkt euch das. Römer 16, Vers 17 sagt, ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Paulus sagt deutlich, wenn irgendjemand mit Irrlehre kommt, abweisen, nichts zu tun haben. Heute macht man einfach für alles sich offen. Nö, ach, das sind doch alles unsere Brüder. Die haben zwar eine komische Lehre, die lernen zwar, dass Jesus nicht Gott ist, aber ist doch nicht so schlimm. Ja, das ist nicht so schlimm. Muss man nicht so eng sehen. Ja, Bibelkritik ist doch auch nicht so schlimm. Ob die Bibel in allen Punkten auch recht hat, das weiß doch gar keiner. Ist doch nicht so schlimm. So ein paar Teile glauben wir ja auch. Ja, du bist mein Bruder, komm rein. Ja, wir müssen uns klar gegen Irrlehren, wenn die da irgendwelche zentralen Dinge nicht richtig weitergeben, müssen wir uns trennen. Wendet euch ab, steht dort. Und heute will man in dem Mantel der Liebe, nicht die Liebe Gottes, das ist die menschliche Liebe, die da irgendwie etwas aufbauen will, da komme ich nachher zu. Also das ist etwas, was man heute nicht hören möchte. Titus Kapitel 3, Vers 10 und 11. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Es gibt auch manche Sekten, da komme ich nachher zu. Und die Leute wollen Dialoge führen. Ja. Du, wenn jemand Jesus Christus nicht anerkennt als den Sohn Gottes und wenn jemand Jesus nicht als Gott anerkennt, dann ist er ein Sektierer. Dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja, Jesus ist ein guter Mensch gewesen und war auch ein toller Prophet, aber Gott war nicht. Hinaus. Hinweg. Ja? Das ist Gotteslästerung. Jesus ist Gott. Wer behauptet, dass Jesus nicht Gott ist, lästert Gott. Er lästert die Trinität Gottes. Das ist genau wie der Heilige Geist Gott ist. Und einer sagt, der Heilige Geist ist nicht Gott, sondern irgendeine positive Kraft, die mich belebt. Sicherlich kann der Heilige Geist uns auch beleben und Kraft geben, aber er ist Gott. Das sagt die Bibel ganz klar. Matthäus 24, Vers 5, da steht dann noch, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Merken wir? Viele werden kommen und viele werden verführt. Und es gibt heute sogenannte Leute, die da irgendwelche Geschichten erzählen, Europa erlebt noch mal eine Erweckung und so. Das steht in meiner Bibel nicht. In der Bibel steht deutlich, dass am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, die Verführung überhand nimmt. Ohne Ende. Da steht nirgendwo, dass da große Erweckungen passieren. Aber heute macht man das. Das sind sogenannte selbsternannte Propheten, die dann irgendwelche Visionen ständig haben, was Gott ihnen alles zeigt. Und welche Leute und wo überall große Bewegungen und Erweckungen passieren. Also die Bibel spricht von anderen Dingen. Da komme ich nachher noch drauf. Galater 3, Vers 3, da steht, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden, muss Paulus die Galater sagen. Und es gibt auch eine Bewegung unter den Christen, dass man auch dort etwas lehrt, so Werksgerechtigkeit. Ja. Ein Christ tut nicht gute Werke, um errettet zu werden, sondern ein Christ tut gute Werke, weil er errettet ist. Das ist ein Unterschied. Also wir tun nicht gute Werke, um uns den Himmel zu verdienen, können wir gar nicht. Sondern wir tun gute Werke, weil Jesus in uns wirkt. Das ist entscheidend. Und andere Leute wollen uns die Freiheit in Jesus rauben, indem sie uns irgendwelche Lasten auflegen wollen. In Lukas 12, 32, da steht, fürchte dich nicht, du kleine Härte, denn es hat euren Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was sagt Jesus? Die kleine Härte. Ja. Der schmale Weg, es sind wenige, die auf ihn gehen. Der breite, viele. Und diese ganzen Megachurch, versteht ihr, eine gesunde Gemeinde wächst. Da bin ich sofort dabei, klar. Eine gesunde Gemeinde wächst. Und es gibt manche Gemeinden, die auch biblisch gut aufgestellt sind, vielleicht manchmal ein bisschen schräg, ein bisschen zu gesetzlich sind in einigen Punkten, die sich absondern von der Welt. Das ist übrigens auch falsch. Wir sollen in die Welt hineinwirken, das Evangelium, und uns nicht irgendwo askesemäßig in Klostermauern verstecken. Das ist genauso verkehrt. Wir sollen in die Welt hineingehen, nicht von der Welt leben, nicht die weltlichen Modelle übernehmen, aber wir sollen hineinwirken mit Licht und Salz in diese Welt. Aber hier steht die kleine Herde. Und heute sind eben halt gerade, das kommt aus Amerika, es wird ein Wohlfühl-Evangelium verkündigt. Wenn ihr das mal so liest, da gibt es ja verschiedene Leute, die dort große, große Events haben. Da sind zigtausende, 20, 30.000 manchmal Leute im Gottesdienst dort. Eine unglaubliche Show. Show, Erfolg und Sensation dominieren in diesen Veranstaltungen. Kreuz, Buße, Gericht und Ernst der Nachfolge findet kaum Raum. Es werden falsche Wunder lenken von Jesu Wunden ab. Das ist ein wichtiger Satz. Falsche Wunder lenken von Jesu Wunden ab. Ja, man ist dann wundersüchtig. Wundersüchtig. Im 2. Thessalonicher 2,9 steht, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Die Bibel sagt, dass der Antichrist sehr viel Wunder und Zeichen tut aus der Kraft des Satans. Also das ist nichts Neues, auch in der Schrift nicht. In Offenbarung 13, Vers 13, da steht, und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Feuer vom Himmel. Das Tier aus der Erde, der falsche Prophet. Und dieser Antichrist, wisst ihr, das ist jemand, der Israel verführen wird. Feuer vom Himmel. Haben Nationen irgendeine Ahnung von Feuer vom Himmel? Null. Null Ahnung. Null. Juden zuvor. Frag mal einen Jude, kennst du jemanden, also der sich ein bisschen in der Tora auskennt, und, oder im Alten Testament, besser gesagt, frag dir mal, kennst du einen Propheten, der Feuer vom Himmel? Das kann dir sofort jeder aus, wie eine Pistole geschossen sagen, Elia. Das weiß jeder, jeder Israelit. Denn das war das große Wunder, als Elia, der Prophet, dort am Karmel gesagt hat, ja, ihr Götzendiener, dann ruf mal zu euren Gott. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre. Und dann rufen die Götzen und da passiert nichts. Und dann betet Elia und dann kommt Feuer vom Himmel. Und das war ein Beweis, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und am Ende, in Offenbarung 13, 13, das Tier aus der Erde, es holt Feuer vom Himmel. Und viele werden dort leider reinfallen. Dann, man strebt nach Geld und Macht in diesen Mega-Churches. Ja? In Offenbarung 17, Vers 4, die unreine Kirche Babylon des Abfalls, da steht, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unzucht und Unreinheit. Die letzte Verführungskirche Babylon schwelgt im Prunk. Also wir wissen auch, die katholische Kirche, die hat ja auch Milliarden von Milliarden, ja. Und wenn ihr seht, diese ganzen Mega-Churches, was die alle so viel Gelder ausgeben, das ist unglaublich. Noch eine Bibelstelle, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, findet ihr in Offenbarung 18, Vers 7, Vers 9 und dann von Vers 9 bis 19. Das ist auch das Streben nach Macht. Wir wollen was sein, wir wollen was darstellen. Immer größer, immer gewaltiger, noch eine Show, noch eine Lasershow. Man möchte den Leuten, die Show erschlägt das Wort. Man hat keine Zeit mehr in der Gemeinde, eine gute Bibelarbeit zu hören oder Predigten zu hören. Man möchte unterhalten werden. Es ähnelt immer mehr einem Fernsehprogramm, auch bei ProChrist. Die haben mal gut angefangen und wird immer mehr zu einer Show. Sie sind wie die Welpen, führen Interviews und machen nur noch, das ist alles nur noch Unterhaltungsprogramm. Und zum Schluss kommt so eine weiche Botschaft, Jesus liebt dich, probier's doch mal mit ihm, der hat dich auch gern. Und wo ist da Buße, wo ist da, dass der Mensch verloren ist ohne Christus, dass er in die ewige Nacht geht, das will man alles ausblenden. Man möchte ein positives Evangelium verkünden. Und das hat leider Hochkonjunktur, weil der Mensch möchte sich gerne, ach, du bist so gut, ja, du bist der Größte, das wusste ich schon immer, ja, weiter, machen wir weiter. Und Gott hat nur auf solche Leute wie dich gewartet, ich wusste das schon immer. Ja. Nein. Das ist nicht das Evangelium der Schrift und äußerlich prachtvoll, doch innerlich tot. Da gibt es in der Offenbarung leider auch Gemeinden, die genauso geendet sind. In Offenbarung 3, Vers 1, die Gemeinde zu Sardes. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot, sagt Jesus. Es gibt manche Gemeinden, die reden auch von Jesus und machen da Programm. Und Jesus sagt, du bist tot. Show, ja, aber kein geistliches Leben. Und Offenbarung Kapitel 3, die Verse 17 bis 18, die Gemeinde zu Laodicea, Du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir von mir Feuer in Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wärst und weiße Kleider, damit du bekleidet wärst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst, das wünsche ich auch, dass der Herr uns die Augen öffnet. Die Gemeinde in Laodicea sagt, was willst du denn? Wir haben alles. Und die großen Megachurch, die sind der Meinung, hier ist doch der Segen, bei uns ist Leben. Ihr seid doch tot mit euren lächerlichen 30, 40 Leuten da. Ihr macht ja Gottesdienste aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Bei euch ist doch nichts los. Guck mal bei uns, was da ist. Wir haben Schauspieler. Bekannte kommen zu uns. Wir haben eine Tanzgruppe. Wir haben einen Chor, 100 Leute. Wir haben 5 Schlagzeuger, 17 Gitarristen. Was wollt ihr denn da mit eurer lächerlichen Gitarre und einer Trompete? Ja, ihr seid doch lächerlich. Ja. Und genau das ist das Ziel, dass man nur noch höher, größer, mächtiger, groß, der Turmbau zu Babel passiert in der Gemeinde. Wir sind noch viel größer als wir sind noch weit. Aber wir haben noch andere Beziehungen, wir haben noch mehr Missionare. Wir spenden aber mehr als ihr. Wie viel geht? Wir machen 20 Millionen. Und ihr? 10. Lau. Immer nur so dieses Denken. Ja, Macht, Streben. Geistliche Unreinheit führt zur leiblichen Unreinheit. Das können wir lesen in Hosea 1, 2. In Hosea 3, 1 und in Offenbarung 17, die Verse 2, 5 und 15. Wisst ihr, wenn wir geistlich nicht mehr klar leben, dann hat unser Leben auch eine Unreinheit. Israel, als sie anfingen, Götzen zu folgen, ging die Moral den Bach runter. Könnt ihr eure Bibel in jeder Stelle, egal wo, immer das Gleiche. Hat Israel sich klar zu Gott bekannt, waren sie moral und ethisch sauber. Und das ist in unserem Leben genauso. Und wisst ihr, diese ganzen Dinge, die manchmal da passieren, auch in diesen Megachurches, das ist schon grausam. Falsche Lehren, das wird Überhand nehmen. Das sagt die Bibel. 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren, in letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also Paulus spricht hier zu Gemeinden. Was wird die Gemeinde der Endzeit durchleben? Dass dämonische Lehren in der Gemeinde Jesu gelehrt werden. Das sagt die Bibel. Nicht große Erweckung, großer Abfall, große Verführung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen. Im 2. Johannesbrief, da lesen wir in Vers 9 und Vers 10. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das sagt der alte Apostel Johannes. In der Lehre bleiben. Und heute haben Leute immer wieder neue Visionen. Die ganzen Sekten. Ständig haben die neue Visionen. So sind viele Sekten entstanden. Ich komme nachher noch auf ein paar. Dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 8. Wie gesagt, ich kann jetzt leider aus Zeitgründen nicht alles vorlesen. Aber da sehen wir zum Beispiel auch, wie ein Paulus sich dorthin stellt, in Demut den Leuten deutlich macht, dass sie nicht als die Großen gekommen sind, mit schmeichelnder Rede. Wisst ihr, diese Verführer, die haben eine wahnsinnige Rhetorik. Hitler war einer der größten Rhetoriker, den die Welt je gesehen hat. Und Goebbels noch schlimmer. Das war dämonisch. Wenn man die mal zuhört reden, das war teuflisch. Die haben Leute tot und lebendig geredet. Und die Bibel sagt, am Ende der Zeit kommen hohle Schwätzer. Die können reden. Die können sehr gut reden. Die können auch sehr fromm reden. Das ist das Schlimme. Der Antichrist, der wird so fromm reden, dass Israel sagt, jawohl, du bist unser Messias. Das müssen wir wissen. Wir haben immer so ein Bild vom Antichristen, der kommt mit drei Sechsen auf dem Kopf und einem Hörn und sagt, ich bin der Teufel. Na, der kommt mit einer John MacArthur Bibel wahrscheinlich. Der kann Alt- und Neugriechisch, perfekter als jeder Jude selbst. Und der wird die Schrift auslegen, der wird die Tora auslegen, dass die Leute denken, sowas haben wir noch nie erlebt. Wer ist denn Roger Libby? So wird er die Bibel auslegen. Lasst euch da nicht Sand in die Augen streuen. Das ist die größte Gefahr, wenn Satan fromm kommt. Ich sage euch, dann ist das so gefährlich. Wenn wir dann nicht Jesus haben und in der Nähe des Herrn sind und im Wort gegründet sind, haben wir keine Chance. Keine Chance. Der spielt mit uns wie ein Spielball, wie ein Flummiball. Das Einzige, was uns vor der Verführung bewahrt, ist ganz, ganz nah an Jesu Herzen ruhen und sein Wort festhalten und sich nicht distanzieren. Römer 16, Vers 18. Denn solche dienen nicht unseren Herrn Christus, sondern ihren eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Das ist Verführung. Schöne Worte, das ist das, was ich sagte. Du bist klasse, du bist super. Du hast dich schon immer gesehnt nach einem gelingenden Leben. Ach, du suchst ein Leben ohne Probleme. Ein Leben, was immer gelingt. Du willst frei von Krankheit sein, von finanziellen Sorgen. Dann komm zu Jesus. Ja, wer sagt denn da nein? Dann sagen wir alle natürlich. Und dann kommt die Realität. Und die Realität ist, bist du mit Jesus unterwegs, hast du 10.000 Mal mehr Probleme als davor. Bist du mit Jesus unterwegs, kriegst du auch Krebs. Bist du mit Jesus unterwegs, verreckst du auch grausam an Krebs. Du kannst geheilt werden, aber du kannst auch grausam verrecken. Bist du mit Jesus unterwegs, hast du auch Depression. Wärst du gemobbt, kannst du finanzielle Einbußen bekommen. Beleidigen dich Menschen, schlagen dich Menschen, sperren dich ein. Das ist in der Bibel, das steht über Nachfolge. Das will man nicht hören. Wenn ich jetzt so predige, in der Evangelisation laufen Leute raus. Sagen sie, mit dem Gott wegen, habe ich ja noch mehr Probleme. Ja genau, die hast du auch. Bekehrst du dich? Wenn du dich bekehrst, weil du deine Probleme loswerden willst und du bist der Meinung, wenn du jetzt bekehrt bist, dann ist heller Sonnenschein, dann sage ich dir, dann bekehr dich nicht. Weil wenn du dich bekehrst, dann hast du jeden Tag Gegenwind. Und das ist ein schweres Leben. Das ist ein harter Weg. Du wirst manchmal das Gefühl haben, Gott ist gar nicht da. Aber es lohnt sich. Jesus wird bei dir sein. In deiner ganzen Not. Das verspricht die Bibel. Aber nicht ein freies Leben von diesen anderen Dingen. 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Endzeitgemeinde. 2. Petrus 2, 1 bis 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben alles in Jesus. Manche sagen, ja, du brauchst Jesus und. Wenn dir das einer sagt, gleich nach Hause gehen. Also wenn ich dir irgendwann mal erzähle, also Jesus ist gut, aber du brauchst noch was, dann hau gleich von mir ab, bin ich ein Ehrlehrer. Jesus und ist der Lieblingssatz der Ehrlehrer. Du brauchst Jesus und. Wenn du das hörst, gleich umkehren. Du brauchst nur Jesus. Und in Jesus hast du alles. Alles, was du brauchst. Das ist die Botschaft. Wir brauchen nicht irgendwelche Superhelden oder was weiß ich, was die manchmal so denken, was sie sind. Nein, das brauchen wir nicht. 2. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, sagt Paulus, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Die gesunde Lehre, die möchte man nicht mehr hören. Ach, du immer mit deinem Gott, lass das mal. Was Schönes. Gesunde Lehre ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Gesunde Lehre bewirkt gesundes Leben. Kranke Lehre bewirkt krankes Leben. Dann gibt es ja verschiedene Verführungen. Es gibt auch falsche Lehren in der katholischen Kirche en masse. Ich sage nicht, dass es da keine Christen gibt. Die gibt es bestimmt auch da. Aber leider gibt es in der katholischen Kirche en masse Irrlehre. Auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Da sind auch vieles die Brüder. Und trotzdem gibt es dort unglaublich viel Irrlehre. Vieles Gutes auch, sind auch unsere Brüder, die meisten. Aber viel Irrlehre auch. Gerade was die Lehre über den Heiligen Geist angeht. Willow Creek und Saddleback, die Gründer der Big Church. Ich zweifle keine Sekunde, dass das nicht wiedergeborene Menschen sind. Auch Bill Hybels, glaube ich dran, ist mein Bruder. Aber eine Gemeinde zu führen wie einen weltlichen Konzern ist schon mal von vornherein der völlig falsche Ansatz. Jesus baut mit, was baut er denn? Mit unwürdigem Material baut Jesus seine Gemeinde und nicht mit Überflieger. Und was Saddleback, Willow Creek und die uns einlegen wollen, ist, wir müssen Management haben in der Gemeinde. Nein, wir brauchen kein Management, wir brauchen hingegebene Männer und Frauen des Herrn Jesus. Und ob du ein Analphabet bist, ob du ein Abitur von 1,0 hast oder eine Hauptschule von 5,5, das interessiert Gott überhaupt nicht. Gott interessiert dein Herz, ob du ihm dein Herz völlig übergibst. Und dann hast du auch Vollmacht. Und Gott baut mit Losern Gemeinde. Wenn du das noch nicht gewusst hast, kannst rausgehen. Habe ich für dich keine Botschaft. Wenn du denkst, du bist der, auf dich hat Gott gewartet, kannst nach Hause fahren. Kannst dir die Zeit sparen. Guck Fußball. Aber wenn du der Meinung bist, du bist unwürdig und Gott kann mit dir gar nichts anfangen, Halleluja, dann bist du hier richtig. Wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, dass du ein Chaot bist, dass du dein Leben aus eigener Kraft nicht in den Griff bekommst, dann bitte bleib hier. Dann bist du mit mir in einem Boot. Dann sind wir schon zwei Loser. Und Gottes Herz schlägt für Loser. Das ist die Bibel, biblische Botschaft. Das Verachtete, was die Welt nicht will, das nimmt Gott und sagt, ich liebe dich. Ja. Also, dann das sogenannte Wohlstandsevangelium. Da gibt es ja auch leitende Leute, Joyce Meyer und Co. Ich bin davon überzeugt, Joyce Meyer ist eine gläubige Frau. Ich bin davon überzeugt, die hat Jesus auch lieb. Aber sie hat leider das Wohlstandsevangelium. Und das ist nicht biblisch korrekt. Die Hillsong-Bewegung. Bill Johnson, der Gründer der Schule Bethel in Redding, Kalifornien. Wir müssen wissen, das sind neue Lieder. Es ist nicht alles falsch, was die da machen. Aber ihr müsst wissen, wie die Leute denken, die diese Liedbewegung leiten. Er sagt offen, dass er die Theologie ablehnt, die sagt, dass Gott nicht jeden heilt. Dieser Mann sagt, wenn jemand sagt, dass Gott nicht jeden heilt, ist es eine falsche Lehre. Das stimmt nicht. Der hat ein Problem mit Paulus, den hat Gott auch nicht geheilt. Paulus ist nie heil geworden. Jakob hat einen Schlag bekommen an die Hüfte beim Ring mit dem Engel. Zeig mir mal die Bibelstelle, wo diese Stelle jemals gesund wurde. Nie. Es ist genau das Gegenteil. Gott muss uns oft manchmal klein machen, schwach machen, krank machen. Wie viele Leute haben durch ihre Krankheit eine nahe Beziehung zum Herrn? Einer steht vor euch. Also, er lehrt, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Mensch geheilt werden muss. Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann liegt es daran, dass man selbst nicht genug Glauben hat. Die steht aber nirgends in der Bibel. Karl Lenz, der Leiter der Hillsong in New York, zu der auch viele berühmte Leute wie Justin Bieber und Kanye West gehen. Kennt ihr die jungen Leute? Der predigt niemals von Buße und von Schuld. Immer nur das positive Evangelium. Schuld und Buße gibt's da nicht. Und was ist die Kirche? Brechend voll. Dann, Emerging Church. Ich weiß nicht, ob die Leute die Bewegung kennen. Die Emerging Church baut ihre Lehren vom gegenwärtigen Reich Gottes auf eine Umdeutung der Evangelium, die nicht mehr im Licht der Apostellehre gedeutet werden. Ihr Evangelium ist nicht das von Paulus verkündete Evangelium der Gnade, sondern ein verfälschtes Evangelium vom Reich, nachdem das Reich Gottes jetzt schon gegenwärtig sei und auch Ungläubige und Angehörige anderer Religionen mit umfasst. Das lehrt diese Bewegung. Und viele Christen kaufen sich Bücher über Bücher in christliche Buchhandlung. Völlige Irrlehre, was die Leute da sagen. Es geht weiter. Die biblische Lehre von der Sündenverderbnis des Menschen und vom stellvertretenden Sühnopfer wird verfälscht und eine Errettung von Menschen unabhängig von deren Umkehr und Glaube gelehrt. Das brauchst du gar nicht bekehren. Muss nur gute Werke tun, ist alles gut. Das lehrt diese Bewegung. Unbekehrte seien schon in die Errettung einbezogen, ein sogenannter Inklusivismus, und werden daher auch in die Glaubensgemeinschaft der Emerging Church mit aufgenommen. Viele Emerging Church Gruppen engagieren sich in Sozialprojekten in den Städten, in denen sie leben, wobei sie zurzeit auch für enge Zusammenarbeit und Verschmelzung mit weltlichen Organisationen offen sind und eine Evangeliumsverkündigung meiden. Sie wollen bewusst Teil der weltlichen Gemeinschaft sein und ihr dienen. Versteht ihr? Das sind menschlich keine schlechten Ansätze, Leute zu helfen und Brot dorthin zu bringen bei den Obdachlosen und Decken. Wunderbar. Aber ich muss den Menschen sagen, du brauchst Jesus. Was nützt mir das, derjenige hat zu essen und zu trinken und lebt noch 30 Jahre und er geht ohne Jesus ewig verloren. Ich muss beides bringen. Ich muss ihn eine Decke bringen und einen Kaffee bringen und vor allen Dingen muss ich ihn Jesus bringen. Und wenn ich ihnen nur einen Kaffee bringe und eine Decke und Erbsensuppe, ist das wunderbar, aber dann gehe ich am Ziel vorbei als Christ. Ich muss diesen Obdachlosen oder dem Papst oder dem Bürgermeister oder wer auch vor mir ist, ich muss denen sagen, wer Jesus ist. Ich muss sagen, du musst dich bekehren. Herr Tschentscher, ich bete für Sie, aber Sie müssen sich bekehren. Egal, wer Sie sind und wenn Sie der Papst sind. Sie müssen sich bekehren. Der muss sich auch mal bekehren, der Papst. Versteht ihr? Evangeliumsverkündigung. Nein, machen wir nicht. Nur soziale Projekte. Wir wollen doch nicht auffallen. Das ist die Gemeinde der Endzeit. Sie passt sich der Welt an. Sie passt sich der Welt an. Dann gibt es die sogenannten Zeugen Jehovas. Das ist eine Irrlehre. Das ist eine Sekte. Ich kann jetzt nicht auf jedes Teil eingehen, aber ich kann euch das in dem Thema Sektenkunde, wenn wir es haben, deutlich analysieren. Die Mormonen, die neuapostolische Kirche, Sieben-Tags-Adventisten, alles Sonderlernen. Die Sieben-Tags-Adventisten, da weiß ich, da sind bestimmt auch gläubige Christen bei, das weiß ich. Und trotzdem gibt es ihre absolute Gründerin, die Ellen White. Und ihre Vision, die sie offenbart bekommen, das waren leider lauter Irrlehren. Lauter Irrlehren. Ich habe mir die Schriften mal durchgelesen, da wird ihr schlecht. Aber die wird wie eine Heilige hochgehoben. Ja. Und andere Irrlehren. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Aber das sind leider Leute, die christlich angetouched kommen. Die predigen auch Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Die Zeugen Jehovas kommen auch mit Jesus. Ihr müsst aber wissen, die Zeugen Jehovas lernen, dass Jesus nicht Gott ist. Das müsst ihr schon wissen. Ganz klar lehnen die das ab. Das ist eine Irrlehre. Okay, also viele Trübsale. Das sagt die Bibel voraus. Wir müssen durch viele Trübsale gehen. In Apostelgeschichte Kapitel 14, 22. Es kommt auf uns zu. Wir müssen durch viel Trübsal gehen. In Johannes 15, die Verse 18 bis 20 steht das auch. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wörtlich steht das Wort Märtyrium. Märtyrer. Also Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet euer Leben für mich geben müssen. Das will man, wir denken immer, ihr werdet meine Zeugen sein. Ach so, ich gebe jetzt mal ein Zeugnis am S-Bahnhof. Das ist damit nicht gemeint. Im Grunde ist die tiefste Bedeutung, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet für mich sterben. Ihr müsst bereit sein, für mich zu sterben. Und es gibt genügend Christen, die das tun, heute auch. Die sterben, en masse. Jetzt, wo wir hier sitzen, sind mehrere abgeschlachtet worden. Nur weil sie Jesus gehören. Das kommt nicht in die Öffentlichkeit, nein, das macht man nicht. Aber das passiert. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 17 bis 19. Das ist auch eine wichtige Bibelstelle. Denn es ist, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Das Gericht Gottes fängt bei uns an. Was passiert mit der Welt? Tja, die Bibel sagt nicht, das ist ein Spaziergang. Gott ist ein heiliger Gott. Gott achtet auf seine Familie. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du sein Kind. Der lässt dich nicht einfach so leben, wie du willst. Gott ist auch ein richtiger Vater. Manche Väter, die schleichen sich aus der Erziehung raus. Ich hoffe, dass du nicht so ein Mann bist, der sich wegschleicht, wenn es schwierig wird. Manche Väter haben sich das angewöhnt. Na gut, wenn es kleine Kinder sind, kann man auch abhauen. Und wenn größere da sind, dann hauen die auch ab. Ach Frau, das machst du schon. Wo bist du denn? Ich gehe erst mal ins Saufen. Auf den Schreck muss ich jetzt erst mal ins Saufen gehen. Und dann sind die Frauen zu Hause, wissen nicht mehr ein und aus mit der Not und der Mann hängt in der Kneipe und säuft sich tot. Toller Mann. Gott ist nicht so. Gott zieht dir die Ohren lang, wenn du aus seiner Spur läufst. Das macht er nicht, weil er dich hasst, sondern weil er dich liebt. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann wird Gott dich erziehen. Das sagt die Bibel. Das ist kein Wald- und Wiesengott, mit dem man so rumspringen kann. Der ist heilig. Jesus sagt auch, ich bin ein Beispiel und ihr seid nicht größer als ich. Mich haben sie geschlagen, euch auch. Mich haben sie beleidigt, das werden sie mit euch auch machen. Das ist die Botschaft. Viele Trübsale und die Entrückung der Gemeinde. 1. Thessalonicher, die Verse 4, 13 bis 18, Offenbarung 4, 1 und Offenbarung 1, 19. Das steht kurz bevor. Die Gemeinde wird entrückt. In einem Nu, in einem Augenblick. Jetzt muss ich ein bisschen fliegen, ja? Die Zeit läuft weg. Wir werden, nachdem die Entrückung passiert ist, die kann jeden Tag kommen. Jesus kann jeden Tag wiederkommen. Wissen wir nicht, wann er wiederkommt. Er kann jeden Tag kommen. Wenn wir entrückt sind beim Herrn, dann passiert etwas. Wir bekommen dann später auch diesen Auferstehungsleib. 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 58. Die Toten, die werden uns zuvor entrückt werden mit einem neuen Leib. Die haben jetzt noch keinen Auferstehungsleib. Den werden sie aber dann kriegen. Und wir werden verwandelt. Wir kriegen den sofort. Wenn wir dabei sind, was ich hoffe. Ich würde mich riesig freuen. Und dann haben wir diesen Auferstehungsleib. Der ist wie der Leib des Herrn. Der Herr konnte so durch Wände gehen und konnte auch was essen. Nicht mehr gebunden an Zeit und Raum. Den hat er uns versprochen und den werden wir kriegen. Und dann gibt es das Preisgericht, wenn wir bei ihm sind. Das ist der sogenannte Richterstuhl Christi. Nur für Errettete. Und jeder muss dort erscheinen. Das steht in 2. Korinther 15 und Römer 14, 10. Jeder muss dort erscheinen. Und es geht um Frucht. Es geht nicht, ob ich errettete oder nicht. Die Frage ist schon geklärt. Es geht um Frucht. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17. Und dann wirst du eines Tages mit deinem Leben vor Jesus stehen. Als Gläubiger auch. Du brauchst keine Angst haben, dass du da verloren gehst. Du kommst schon in den Himmel, aber es wird abgerechnet. Und je nachdem, was du in deinem Leben getan hast. Und die Bibel nennt 5 Kronen. Du kannst 5 Kronen erhalten. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Der muss es wissen. Die erste Krone ist die unvergängliche Krone für Sieger. Laut 1. Korinther 9, 25 bis 27. Das ist die erste Krone, die gewinnt wird, ja. Die unvergängliche Krone für Sieger. Das heißt, wenn du ein Leben mit Jesus führst in der Hingabe, hast du Sieg. Holt sie dir die Krone ab. Deswegen ist es so wichtig, dass du im Sieg Jesu lebst. Jesus möchte dein Leben belohnen. Also, ab heute wollen wir siegen. Hol dir die Krone. Du musst als Christ nicht immer auf dem Boden rumlaufen. Manche Christen laufen nur so rum. Das sollst du nicht. Wir als Christen, wir sollen aufstehen. Wir sollen unseren Blick nach oben haben. Hier bin ich, Herr. Mein Leben gehört dir. Siegreich leben. Ja? Siegreich leben. Hol dir die Krone. Wenn du bis jetzt so ein Stümpel-Christsein führst, so heute Sieg, morgen Niederlage, lass doch mal diesen ganzen Quatsch. Gib dich ganz Jesus hin. Hol dir diese Krone ab. Ich möchte sie haben. Ich möchte sie haben. Das habe ich den Herrn schon ein paar Mal gesagt. Die hole ich mir. Mit deiner Hilfe. Die hole ich mir. Die lasse ich mir nicht vom Teufel rauben. Jesus, du musst mir helfen. Die Krone will ich haben. Die zweite Krone ist die Krone des Lebens für Märtyrer. Offenbarung 2,10. Wer möchte die haben? Märtyrer. Das heißt, du bist Christ, alles klar. Immer noch? Ja, boom, weg. Möchtest du die Krone haben? Ich möchte sie trotzdem haben. Ich habe Angst davor und trotzdem möchte ich sie haben. Das wird auch klasse, oder? Diese Leute, die dort umgebracht werden, heute, die haben sie jetzt bekommen. Die Menschen, die jetzt dort enthauptet werden für Jesus, die kriegen diese Krone. Ich glaube, dass Jesus diese Krone mit einer besonderen Würde geben wird. Du warst bereit für mich zu sterben. Oh, ich möchte beim Märtyrer mal daneben bei sein. Bei die fürchterlich gequält worden sind. Und die dann von Jesus die Krone kriegen. Die dritte Krone ist für Seelengewinner. 1. Thessalonicher 2, die Verse 19 bis 20 steht das. Das heißt, Leute, die andere zu Jesus führen. Hol sie dir ab, die Krone. Ab heute bete, Herr Jesus, ich möchte mindestens einen zu dir bringen. Hol sie dir doch diese Krone. Die vierte Krone ist die Krone der Gerechtigkeit für die, die sich auf Jesu kommen freuen. 2. Timotheus 4, Vers 8. Das heißt, wenn Jesus dich sieht, dass du dich sehnst nach seiner Wiederkunft, gibt er dir diese Krone. Fang doch ab heute mal an zu beten, Herr Jesus, komm doch. Nicht erst nächstes Jahr, nicht nächsten Monat, komm doch heute Abend. Komm doch jetzt, Herr. Was hindert dich jetzt zu kommen? Hol uns nach Hause. Hol uns nach Hause. Dann sind wir zu Hause. die Krone. Und die letzte Krone ist die Krone der Herrlichkeit für Hirten und Älteste. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 2 bis 4. Hirten und Älteste, die kriegen ja so oft einen auf den Kopf. Ja, da gibt's so oft einen hinter die Ohren. Aber eines Tages, wenn wir treu bleiben, bekommen wir diese Krone. Da bin ich gerne die Fußmatte der Gemeinde. Gerne, könnt mich ruhig treten. Hab's euch um die Krone. Die möchte ich mir holen. Und ich sage auch den Grund. Was werden wir denn mit diesen Kronen machen? Da sagt die Bibel auch etwas zu. Offenbarung 4, Vers 10 und 11. Da steht, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und anbeten, der in alle Ewigkeit, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Um deines Willens waren sie und sind sie erschaffen worden. Was werden wir mit den Kronen machen? Sie werden sie vor den Füßen des Herrn legen und sagen, Herr, nimm sie. Und deswegen will ich alle haben. Versteht ihr? Ich möchte Jesus 5 Kronen abliefern. Was möchtest du denn? Nur eine? Nö. Wenn das 100 Kronen geben würde, möchte ich alle 100 haben. Nicht für mich, für ihn. Hast du dich schon mal danach gefragt? Oh Herr, du hast so viel für mich gegeben. Ich möchte dir was zurückgeben. Hol dir die Kronen. Hol dir diese Kronen. Gib ihnen sie zurück. Das ist mein Ansporn. Nicht, dass ich groß werde. Vergiss mich. Er wird groß. Darum geht's. Versteht ihr? Das wird passieren. Preisgericht. Und dann die Hochzeit des Lammes. Danach gibt's eine Hochzeit im Himmel. Sagt die Bibel. Epheser Kapitel 5, Vers 24. Seid entspannt. Auf CD könnt ihr da mitschreiben. 2. Korinther 11, Vers 2. Offenbarung 21, 9. Offenbarung 19, die Verse 6 bis 10. 1. Korinther 12, 12. Epheser 5, Vers 30. Epheser 1, Vers 22 und 23. Epheser 5, 23. Kolosser 1, 17. Offenbarung 8, Vers 1. Ich muss die zitieren, damit ihr das nachlesen könnt. Die Hochzeit des Lammes, Leute, wir werden die Hochzeit des Lammes erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die letzte Hochzeit, die ich erleben durfte, war bei Sui. Ich durfte die Traurede halten. Ja, das war herrlich. Der Alexandros, der sah aus wie so ein Filmschauspieler. Die Sui sah hübsch, bildhübsch aus. Ja, ich durfte dabei sein. Und dann hat die auch noch ein Lied gesungen für Alexandros. Also das hat meine Frau für mich nicht gemacht, ein Lied gesungen. Vielleicht war es besser, dann hätte ich sie nicht geheiratet, sagt sie. Nein, nein. Aber wisst ihr, da bin ich echt umgefallen. Da habe ich mir gedacht, Alexandros, wie kannst du noch stehen? Ich glaube, ich wäre umgefallen da. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, so eine Hochzeit, dann denke ich mir, das wird eines Tages in unserem Leben so sein. Stellt euch mal vor, mit Jesus zusammen. Die Hochzeit, was für eine Party das sein wird. Wenn Gott eine Party schmeißt, dann kannst du alles verblassen, was die hier auf die Beine gestellt haben. Und dann kommt das zweite Kommen Jesu nach der Hochzeit. Das zweite Kommen Jesu Christi auf dem Ölberg. Matthäus 24, 30. 2. Thessalonicher 1, Vers 7. 1. Korinther 6, Vers 2. Sacharja 14, die Verse 4 bis 5. Jesus kommt wieder sichtbar, besonders auch für Israel. Und sie werden ihn erkennen, den sie durchstochen haben. Das wird passieren auf dem Ölberg. Und wir mit ihm. Und dann kommt das Völkergericht, ja. Und dann werden sie sich sammeln, wenn ihr die Bibelstelle lesen werdet, ja, da kommt dann eben halt auch gerade der Angriff. Alle versammeln sich, wollen Israel platt machen und dann kommt Jesus wieder in der Mitte der antichristlichen Zeit. Ist das wahr? Nein. Am Ende. Am Ende. Am Ende der antichristlichen Zeit kommt er wieder. Und dann führt er Israel besonders auch in das Tausendjährige Reich. Das kommt. Und die Gemeinde, wir sind dabei. Offenbarung 20, Vers 5 und 6, Jesaja 2, 4, Jesaja 11, 6 bis 8 und Jesaja 65, Vers 20. Dann beginnt tausendjähriges Reich. Der Satan wird gebunden. Und dann passiert das, dass der Bär mit dem Lamm spielt und so. Hast dich vielleicht schon immer gewünscht, mal im Hamburgs Tierpark mal reinzugehen mit so einem Grizzly. Also mach das bloß nicht, ja. Aber da kannst du das. Dann haben wir keine Probleme mehr. Satan ist gebunden. Ist noch nicht das ganze Paradies, aber es ist schon schüttig. Warum ist das so schön im tausendjährigen Friedensreich? Ganz einfach. Erstmal ist der Satan weg. Und Jesus ist der Herr, der König. Und ich sage, dann wird Israel leuchten. Ja, da steht die Bibel und sie werden zu den jüdischen Leuten und werden sich festhalten. Lass uns pilgern nach Jerusalem. Und dann kommen die alle. Und dann wird das so weit gehen, dass Gott sagt, mein Kind Ägypten, komm. Was? Die Ägypter? Also die ganzen muslimischen Leute, die heute nicht so gut zu sprechen sind, auch auf Israel, die gehören mit dazu. Da werden sich ganz viele bekehren, das sagt die Bibel. So Gott will, haben wir Samstag Israel-Thema. Da werde ich das mal tief auslegen. Ja? Also etwas Wunderbares wird da passieren. Und nach den tausendjährigen Friedensreich nochmal ein kurzer Aufstand und dann neuer Himmel, neue Erde. Jesaja 65, Vers 17, Jesaja 66, 22 und Offenbarung 21, Vers 1. Das erwartet uns. Neue Himmel, neue Erde. Alles wird neu werden. Freust du dich schon darauf? Wie oft redest du mit Jesus über den neuen Himmel? Hast du schon mit ihm darüber geredet? Noch nie. Das ist doch deine Ewigkeit. Geh doch mal mit ihm spazieren, Herr Jesus. Ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, wie meine Wohnung aussieht. Was machst du überhaupt für eine Wohnung für mich? Bist du schon fertig? Redest du nie so mit Jesus? Das ist deine Ewigkeit. Hallo? Was ist los mit euch? Das ist unsere Ewigkeit. Wenn ein Mensch einen wunderbaren Urlaub verbringt und viel Geld ausgibt, dann holt er sich Kataloge und Bilder und Videos und ist weg. Ja, die Männer, wenn sie angeln wollen nach Alaska oder wo auch immer, die werden verrückt, wenn sie die großen Forellen sehen. Die holen sich alles, die besten Angeln und dann hin. Die träumen abends, wie das abgeht da. Und wir haben die Ewigkeit vor uns und schlafen ein und reden nie über die Ewigkeit. Hallo, was ist mit uns los? Da stimmt etwas nicht. Wir sollten uns neu darauf freuen. Das erwartet uns. Bei all der Trübsal, die kommt. Die wird kommen. Aber das ist nicht das Ende. Unser Ende, neuer Himmel, neue Erde. Wenn du Christ bist. So, und jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit für die Religion. Ja, ich probiere es. Alle anderen Götter neben dem Gott der Bibel sind Götzen. 2. Mose 20, Vers 3. Das schon mal zum Festhalten. Jetzt kommt etwas Hartes, aber es ist die Wahrheit. Ich diene Dämonen, wenn ich anderen Göttern außer dem Gott der Bibel diene. Ich diene Dämonen. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. 1. Korinther 10, Vers 19 und 20 sagt das Paulus. Deswegen darf uns das nicht kalt lassen, wenn Leute irgendwelche anderen Götter anbeten. Sie beten Dämonen an. Lass uns sie hinweisen, sagen, nicht diesen Holz anbeten, nicht das, nicht diesen. Bete Jahwe an, bete den Gott der Bibel an. Jesus Christus, der Vater, den Heiligen Geist, ja. Jetzt hört gut zu. In allen Religionen versucht der Mensch, sich aus eigener Kraft vor Gott als würdig hinzustellen. Symbolisch das Feigenblatt. 1. Mose 3, Vers 7. Der Mensch sündigt, merkt, er ist nicht bekleidet und nimmt Feigenblätter. Er versucht aus eigener Kraft, sich vor Gott zu bedecken. Gott sagt, funktioniert nicht. Muss ein Tier geschlachtet werden. Das nimmt Gott aber nicht an. Es musste ein von Gott geschlachtetes Opfer sein. 1. Mose 3, 21. Römer 3, 21, 24, 2. Korinther 5, 21, 1. Petrus 1, 18, 19, Hebräer 10, Vers 14. Dieses Opfer Jesu, das musste passieren. Symbolisch schon das Fell, was dann Adam und Eva von Gott bekleidet bekommen haben. Da musste ein Tier sterben und dann war alles gut. Es gibt tausende von Religionen, aber nur ein Evangelium. Und jetzt passt gut auf. Das Wesen aller Religionen kann man mit 3 Buchstaben, nämlich tun, zusammenfassen. Du musst immer tun. Tun. Bei jeder Religion, egal wo. Im Islam, im Hinduismus, was auch immer das ist. Du musst immer tun. Das Wesen des Evangeliums hingegen kann man auf den Nenner von 5 Buchstaben bringen. Getan. So ein Unterschied. Alle Religion ist tun. Du musst tun, tun, tun. Und Evangelium heißt alles getan. Das ist der Unterschied. Jemand hat mal gesagt, Evangelium und Religion, der Unterschied ist folgendes. Bei Religion versucht der Mensch, in einem Nebel irgendwo nach oben zu greifen und Gott zu suchen. Und er findet ihn nicht. Findet ihn nicht. Aber Evangelium heißt, dieser Gott reicht aus dem Nebel seine Hand und sagt, hier bin ich. Merkt den Unterschied? Das hat Gott gemacht. Und so ist Gott. Religion. Die Endzeitkirche ist eine vom Synkretismus geprägte Glaubensgemeinschaft. Synkretismus bedeutet, alles vereint zusammen. Ihr Slogan wird sein, Lehre trennt und Liebe eint. Das ist der Slogan der Ökumene. Das ist der Slogan der Ökumene. Noch ein Slogan der führenden Männer dieser Endzeitglaubensgemeinschaft ist, alle Religionen haben Recht. Das Wesentliche muss Liebe und praktische Nächstenliebe sowie soziale Gerechtigkeit sein. Der sogenannte Weltethos. Künk, dieser katholische Theologe dort. Weltethos. Wir haben alle Recht. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Der hat gar nicht nachgedacht. Das ist ja, der hat sich mit Religion beschäftigt. Lehrt der Buddhismus, dass es einen persönlichen Gott gibt? Lehrt sie gar nicht. Das ist das Nirvana. Irgendwann löst man sich auf. Da gibt es gar keinen Gott. Du bist selbst Gott. Im Islam ist das völlig anders. Für uns als Christen auch. Die Hindus, die haben ganz kurz mal über 300 Millionen Götter. Das ist doch dummes Zeug, was dieser Mann da sagt. Das glauben die Leute ja selbst nicht. Aber man möchte den Frieden so schaffen. Wir haben alle recht. Jemand hat mal gesagt, wer für alles ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. Das stimmt. Wer für alles immer offen ist, der ist nicht ganz dicht. Im doppelten Sinne, ja? Okay, das große Ziel der sogenannten Ökumene, das heißt der ganze Weltkreis laut Offenbarung 3, Vers 10, ist es, Frieden unter allen Religionsgemeinschaften zu stiften. Und jetzt passt gut auf, das ist jetzt wichtig. Das zweite Gebetstreffen 1993 in Assisi unter der Leitung des Papstes. Er lud alle Vertreter anderer Religionen und christlichen Konfessionen ein. Man praktizierte ein gemeinsames Gebetsanliegen für den Weltfrieden. Jeder betete zu seinem Gott. Man erklärte, dass wir alle Schwestern und Brüder sind und respektieren, egal was der andere glaubt. Dies würde zum Weltfrieden führen. Das ist eine große Lüge. Matthäus 12, 48 bis 50, Johannes 1, Vers 12. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, das stimmt. Aber ein Kind Gottes werde ich durch meine Bekehrung, indem ich Jesus habe. Wir sind nicht alles Brüder und Schwestern. Das stimmt einfach nicht. In Abu Dhabi entsteht der Tempel der Weltheitsreligion mit Unterstützung von Papst Franziskus, dem jetzigen Papst. Haus der abrahamitischen Familie in Abu Dhabi, eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche wird dort gebaut. Die drei größten Weltreligionen, Islam, Judentum und Christsein, ja, sind dabei. Und wer segnet das alles ab? Der Papst. Das ist die Endzeitkirche, die dort entsteht. Vor unseren Augen. Wir kriegen das nur nicht mit, weil wir zum Teil auch schlafen. Ja? Papst Franziskus hat zum Zusammenhalt der verschiedenen Religionen aufgerufen. Das sagte das Kirchenoberhaupt bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz. Hört mal, was er sagt. Es gibt viele Religionen, aber immer schauen sie auf Gott. Das, was Gott will, ist Brüderlichkeit unter uns, sagte er am Mittwoch bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz. Alle Religionen müssten gemeinsam die Menschenwürde verteidigen, Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz fördern, so Franziskus am 3.4.2019. Domradio, katholische Nachrichtenagentur. Leute, das ist das, was die Bibel in Offenbarung 17 und 18 bezeichnet als große Verführungskirche Babylon. Alle in einen Pott. Der Papst hatte kein Problem. Der hat mit Leuten, die die Naturgötter anbeten, gebetet. Die Buddhisten, die beten sich selbst an, die meditieren. Das war alles kein Problem. Wir machen jetzt mal eine Gebetsgemeinschaft. Egal. Die Bibel sagt, wenn du zu einem anderen Gott betest, außer den Gott der Bibel, betest du Dämonen an. Der Papst sagt, das ist nicht schlimm. Wir schauen doch alle auf den gleichen Gott. Merkt ihr das? Das ist völlige Verdrehung. Den Dialog mit dem Islam, ich bin gleich fertig, würdigte das Kirchenoberhaupt in Erinnerung an seine Marokko-Reise vom Wochenende besonders. Er erinnerte an die gemeinsame Erklärung mit Marokkos König Mohammed VI. Zur Bedeutung Jerusalems als heilige Stadt für Moslem, Christen und Juden. Muslime, nannte der Papst, unsere Brüder, Söhne Abrahams sind wir. Am 3.4.19 auch Domradio. Also tut mir leid, ich bete für die Moslems und ich wünsche, dass sie den Herrn Jesus erkennen, aber sie sind nicht meine Brüder. Sie sind mit Israel verwandt, mit den Juden, durch Abraham. Isaak, da ist die Segenslinie für Israel und Ismael, da geht nachher die andere Linie hin zu den heutigen Leuten, die gerade dort aus diesem Bereich kommen. Und es ist traurig, was die Sünde angestellt hat, da bin ich dabei, aber es sind nicht unsere Brüder. Der Gott des Korans ist nicht der Gott der Bibel. Und wer das meint, ist ein großer Verführer. Dann noch etwas, der Papst und der Großimam von Al-Azhar haben eine historische Brüderlichkeitserklärung unterzeichnet, in der der Frieden zwischen Nationen, Religionen und Rassen vor einem globalen Publikum religiöser Führer des Christentums gefordert wird. Islam, Judentum und andere Glaubenseinrichtungen, Freiheit ist ein Recht jedes Menschen. Jeder Einzelne genießt die Freiheit des Glaubens, Denkens, Ausdruck und Handelns. Der Pluralismus und die Vielfalt der Religionen. Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Sprache werden von Gott in seiner Weisheit gewollt, durch die er die Menschen geschaffen hat. Natürlich will Gott unterschiedliche Nationalitäten, ja, aber doch nicht unterschiedliche Religionen. Merkt ihr, das wird alles so reingeschmissen. Natürlich will Gott Vielfalt der Menschen, ob die schwarz, grün, das ist interessant, aber nicht der Religion. Gott will doch nicht die Vielfalt der Religion, der würde sich ja selbst widersprechen. Er sagt, ich bin der einzige Gott, es gibt keinen Gott neben mir. Und wenn du das tust, dann machst du Götzendienst. Aber die haben kein Problem, das so zu formulieren. Diese göttliche Weisheit ist die Quelle, aus der das Recht auf Glaubensfreiheit und die Freiheit, anders zu sein, hervorgeht. Die Tatsache, dass Menschen gezwungen sind, einer bestimmten Religion oder Kultur anzugehören, muss ebenso abgelehnt werden, wie die Auferlegung einer kulturellen Lebensweise, die andere nicht akzeptieren. Das wurde am 11.02.19 gesagt. Merken wir diese Vermischung. Ich bin dabei, dass wir andere nicht wegen der Kultur ablehnen. Bin ich völlig dabei. Aber nicht, dass wir hier sagen, dass wir andere die Religion abstimmen. Wisst ihr, was dahinter steckt? Missionsverbot. Wenn ich in Zukunft hier weiter so predigen sollte und jemand hört mich ab, dann garantiere ich euch, stecken die mich im Bunker. Warum? Weil ich die ganze Zeit behaupte, Jesus ist der einzige Weg. Ich sage nur das, was er sagt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus ist total intolerant, wenn es um Errettung geht. Nur er ist der einzige Weg. Das sagt er klipp und klar. Entweder er sagt die Wahrheit oder er lügt. Es gibt nur die beiden Sachen. Ich glaube daran, dass er die Wahrheit sagt. Aber wenn du das predigst und den Leuten sagst, du, aus deinem islamischen Glauben oder Hinduismus, Buddhismus, du brauchst Jesus und ohne ihn gehst du verloren. Das ist das, was hier aufgebaut wird. Wenn du das in Zukunft machst, diskriminierst du die andere Religion und du gehst in den Bunker. Es ist jetzt schon ein Anti-Missionsgesetz die ganze Zeit. Das kriegen wir noch nicht mit, weil die Leute sich den ganzen Tag mit diesem verrückten Coronavirus da beschäftigen. Aber es sind andere Dinge, die dort laufen, jetzt schon. Und ich sage euch das, da muss man kein Prophet sein. Das wird nicht mehr lange dauern. Wenn wir so das Evangelium verkünden wie jetzt, dann werden wir Probleme kriegen. Müssen wir uns nichts vormachen. Und man möchte einen Turm bis zum Himmel bauen, aber ohne Gott. Das wollten sie schon mal. 1. Mose 11, Verse 1 bis 9. Die große untreue Kirche Babylon, Offenbarung 17 bis 19, sie wird untergehen. Offenbarung 19, 1 bis 3. Der Mensch will bis in den Himmel, und er stürzt bis in die Hölle, wenn der Herr ihn nicht rettet. Das ist die Entwicklung im Groben, wo die Weltreligion hingeht. Und dieser Synkretismus, das möchte ich euch nochmal zum Schluss sagen, die Zeit möchte ich mir nochmal nehmen. Da sind wir völlig dabei. Man mischt alles zusammen. Das, was auch aus den konservativen Lagern noch war vor einigen Jahren, es löst sich alles auf. Die Leute haben kein Problem zu sagen, komm, das ist mir egal, wer du bist und wie du bist. Man nimmt Sekten mit hinein in Missionsaufgaben, wo ich denke, das ist nicht euer Ernst. Leute, ihr habt vor 20 Jahren zu Recht vor diesen Bewegungen gewarnt und jetzt sind es die Brüder und Schwestern mit einer völlig falschen Lehre. Wie könnt ihr denn damit umgehen? Wie könnt ihr denn jemand ins Boot? Wie kannst du eigentlich mit einem Buddhisten beten zusammen? Der Buddhismus behauptet selbst, du bist selbst Gott, du musst nur dich finden. Und irgendwann wirst du in einem Nichts, in einem Nirvana aufgelöst. Das ist die Philosophie des Buddhismus. Das ist menschenentwürdigend. Leute haben gesagt, der Buddhismus, das ist die coolste Religion, die sind für alle offen. Nein, habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das coolste Evangelium ist die Bibel. Die erhebt den Menschen zum Ebenbild Gottes. Das ist wirkliche Würde. Was ihr macht, Das findet ihr eine coole Idee? Der Mensch, der so genial geschaffen ist, löst sich eines Tages in Bestandteile auf und existiert nicht mehr? Das ist menschenunwürdig. Ihr seid Menschenverachter. Das Evangelium Jesu Christi ist die menschenwohlhabendste Botschaft der ganzen Welt. Sie erhebt den Menschen zum Ebenbild Gottes, so wie Gott ihn geschaffen hat. Du sollst nicht irgendwo in Nirvana da in nichts aufgehen. Du sollst mit Jesus Christus in der Ewigkeit herrschen. Das ist ein Unterschied. Leute, wer von uns ist denn menschenverachtend? Habe ich mich mal unterhalten. Da wollten die mich versteinigen da in so einer Religionsrunde. Und die haben gesagt, ihr seid Menschenverachter. Eure Religion ist menschenverachtend. Erzähl doch keinen Schwachsinn. Erzählst da von der Bibel irgendwas, hast gar keine Ahnung. Dann schweig da und lass uns mal eine Bibelarbeit machen. Ja? Lass uns davon nicht anstecken. Es wird dazu kommen, die Bibel sagt es, die letzte Kelche, der Abfall Babylon, wird sich vermischen. Da ist alles drin. Das ist ein Karussell von allen. Und wir distanzieren uns davon. Ja? Und wenn du eine Gemeinde suchst, die zu allem Ja und Amen sagt, dann möchte ich dir heute sagen, dann musst du dir eine neue Gemeinde suchen. Solange ich Gemeindeleiter dieser Gemeinde sein darf, werde ich nie dulden, mit Gottes Hilfe, dass hier irgendjemand reinkommt und behauptet, Jesus sei nicht Gott. Und ich werde es nie dulden, dass jemand sagt, die Bibel, Kritik ist gut. Das wird hier nicht passieren. Solange ich lebe, werde ich das verteidigen bis zu meinem letzten Blutstropfen. Die Bibel ist das einzig unfehlbare Buch, das es gibt. Jesus Christus ist der einzige Weg. Er ist Gottes Sohn und Gott selbst. Und jeder, der sich zu ihm bekehrt, der sein Leben ihm anvertraut, der seine Schuld und Sünde bekennt, der erkannt, was auf Golgatha passiert ist und das annimmt für sich, der ist errettet. Und der das nicht tut, der geht leider, egal wie toll er als Mensch gelebt hat, in die ewige Nacht, die Bibel sagt, ist die Hölle. Und die ist nicht zeitlich begrenzt, die ist ewig. Und dazu müssen wir stehen, Geschwister. Wir werden noch, so Gott will, nächsten Sonntag, letzte Predigtreihe hören über das Thema die Zukunft Israels. Aber heute möchte ich schließen, Zukunft Gemeinde und Religion. Amen. Möchtest du noch mit uns beten?